Ja, hallo, das ist die dritte Folge unserer kleinen Podcast-Reihe zum Thema Erasmus Plus und Inklusion. Heute beschäftigen wir uns mit der strategischen Partnerschaft All Inclusive, die Modelle für eine inklusive Zukunft in der Erwachsenenbildung entwickeln will. Mein Name ist Manfred Kasper und ich möchte auch in dieser Ausgabe über die verschiedenen Facetten der Inklusion als zentrales Querschnittsthema in Erasmus Plus reden. Dabei geht es zum einen um die Förderung von Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Fairness und Vielfalt, zum anderen aber vor allem auch um eine breite Teilhabe von Menschen mit geringeren Chancen an der Gesellschaft, am Bildungssystem und an Erasmus Plus. Wie die Modelle für eine inklusive Zukunft in der Erwachsenenbildung konkret aussehen können, das möchte ich mit Projektleiter Michael Sommer von der Akademie Klausenhof, einem Weiterbildungszentrum in Hamm-Minkeln am Niederrhein, und mit Stefan Amoneit von der Akademie für integrative Bildung in Wien, einem der internationalen Partner des Projekts, diskutieren. Hallo Herr Sommer, hallo Herr Amoneit.
Hallo.
Herr Sommer, vielleicht erzählen Sie uns eingangs einmal kurz etwas über die Akademie Klausenhof und die Idee des Projekts All Inclusive.
Ja, danke schön. Wir machen hier in der Akademie Klausenhof im Grunde alles, was Weiterbildung und Erwachsenenbildung zu tun hat. Ist so eine kleine Stadt des Lernens hier im Niederrhein. Ungefähr 1000 Menschen pro Tag gehen hier ein und aus. Und diese 1000 Menschen sind halt sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichen Nationalitäten und Kompetenzen. Und da fiel mir gleich ein, wo sind eigentlich die Menschen mit Behinderung? Besuchen die eigentlich auch unsere Angebote der Erwachsenenbildung? Und obwohl wir das schon viele, viele Jahre machen, ist das eigentlich nie ein richtiges Thema gewesen, diese Frage, wo sind Menschen mit Behinderung eigentlich bei uns? Sie bauen zwar barrierefreie Rampen, aber das kann einfach nicht alles sein.
Ja, vielen Dank. Aber was verbirgt sich hinter dem Projekt? Wo setzen Sie inhaltlich genau an?
Das Projekt heißt kurz All In, soll ja bedeuten, dass möglichst alle sich weiterbilden können. Wir haben eine Partnerschaft von 8 Ländern im Rahmen des Programms Erasmus Plus. Die kommen aus Deutschland, Österreich, Belgien, Slowenien, Griechenland, Spanien, Irland und Ungarn. Das sind einerseits Einrichtungen aus der Praxis, andererseits auch Dachorganisationen, zum Beispiel die Europäische Dachorganisation IAEA ist dabei. Und da sieht man auch schon, Inklusion ist auch nicht nur eine praktische Herausforderung, sondern auch eine politische Herausforderung.
Ja. Kommen wir zu den Zielen des Projekts. Was sind denn die wesentlichen Ziele und wie gehen Sie dabei vor?
Naja, also wie das bei strategischen Partnerschaften so ist, produzieren wir Materialien, ein Analysetool, Lernmöglichkeiten, Guidelines, wie man Erwachsenenbildung umsetzt. Wir machen ein Politikpapier, Positionspapier, also solche Dinge, dass man nachher auch damit weiter lernen kann, auch als Erwachsenenbildner, wie man Inklusion machen kann. Aber eine wichtige, Stefan Amon, da will mir zustimmen, ist auch der eigene Lernprozess, den wir selber alle durchmachen, wo wir nur ganz vage Vorstellungen von Inklusion haben. Aber dieser eigene Lernprozess innerhalb dieser 3 Jahre, das ist, glaube ich, fast wichtiger als das Material, was wir am Ende produzieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie jetzt aktuell am Ende der Analysephase und wollen aus deren Ergebnissen Ansätze für eine inklusive Erwachsenenbildung und auch sogenannte Modellstandorte entwickeln, an denen exemplarisch gezeigt wird, wie so etwas aussehen kann. Stellt sich für mich die Frage, was heißt eigentlich inklusive Erwachsenenbildung und wie muss ich mir einen solchen Modellstandort vorstellen?
Ja, also da, was inklusive Erwachsenenbildung ist, da haben wir uns auch schon sehr lange unterhalten innerhalb des Projekts, lässt sich überhaupt gar nicht so einfach beantworten. Also wir haben für uns jetzt verschiedene Ebenen hier in der Akademie Klausenhof überlegt. Die erste Ebene wäre, sich auch schon überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, dass man auch Menschen mit Behinderung im Haus hat und ihnen auch die Teilhabe an den Kursen ermöglicht. Aber auch, das ist ganz wichtig für das Projekt, Kooperation sucht mit Einrichtungen aus der Hilfe für Menschen mit Behinderung, also Lebenshilfe, zum Beispiel in Deutschland machen wir auch. Und dann sieht man, Inklusion bedeutet auch nicht nur, dass wir versuchen, Inklusion zu machen, sondern dass alle Inklusion machen, also auch die Einrichtungen, die wie die Lebenshilfe sehr stark sich um diese Menschen kümmern. Ja. Das ist ganz schwierig, diese Barrieren innerhalb der Institutionen abzubauen. Also das ist ein großer Lernprozess. Wie macht man das eigentlich? Ja? Wollen die überhaupt Inklusion? Wollen eigentlich alle Inklusion haben? Und da sind alle zufrieden, wenn sie alle keine Inklusion machen.
Okay, und genau dazu wollen Sie ja jetzt Modellstandorte entwickeln, an denen Sie das exemplarisch aufzeigen. Wie sieht das konkret aus?
Also so ein Modellstandort, das kann man ja im Klausenhof ganz gut sehen. Wir versuchen eben diesen Prozess im Grunde von unseren Projektmitarbeitern aus anzustoßen, dass wir auch Inklusion in der Bildung machen. Das heißt, wir versuchen Kurse auf die Beine zu stellen. Wir versuchen vor allen Dingen die Management-Ebene zu überzeugen, dass es wichtig ist, Inklusion zu machen. Die Marketingabteilung sagen, Mensch, mach doch mal was in leichter Sprache, damit das alle verstehen, die Programmentwickler zu überzeugen. Und das können Sie mir glauben, das ist ein ganz schön harter Prozess. Ja. Wir denken alle angebotsorientiert. Wir machen Angebot und Leute melden sich an. Punkt. Ja. Da kommen halt Menschen mit Behinderung nicht vor. Ist ja klar, die melden sich halt einfach nicht an. Und damit ist ja das Thema vom Tisch. Aber diese Einstellung zu verändern, das ist eigentlich die größte Herausforderung für so einen Modellstandort, wie wir das auch haben. Andere sind da vielleicht ein bisschen weiter. Die Spanier, die haben einen anderen Ansatz, zum Beispiel, oder die Ungarn in Szeged, die versuchen sehr intensiv mit lokalen Organisationen aus der Behindertenarbeit zu kooperieren und gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Aber wir müssen erstmal intern dafür sorgen, zu überlegen, was ist eigentlich Inklusion im Haus.
Dazu haben Sie sicher auch Beratung geholt von jemandem, der in der Praxis schon sehr viel Erfahrung hat. Und genau in diese Praxis möchte ich jetzt einmal schauen. Stefan Amonheit ist über die Akademie für integrative Bildung in Wien an dem Projekt beteiligt, und zwar vor allem in dieser beratenden Rolle. Herr Amonheit, Sie machen bereits seit Jahren inklusive Bildung und gelten so ein wenig als Vorbild, wenn es darum geht, wie so etwas in der Praxis aussehen kann. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich denn dabei bisher gemacht?
Wie Sie gerade gesagt haben, wir machen das schon seit Jahren, eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre, bieten wir neben unserem gängigen Kursangebot eben auch spezielles Kursangebot für Menschen mit Lernbeeinträchtigung und grundsätzlichen Beeinträchtigungen an. Und bei uns sieht es so aus, dass wir eigentlich ein relativ breites Kursangebot entwickelt haben für Menschen mit Beeinträchtigung. Das reicht von Lesen, Schreiben lernen, Umgang mit Geld, Sozialraumerkundung, psychosoziale Kurse, Umgang mit Wut, mit Trauer, Kommunikationskurse, Kurse zur Beziehungsgestaltung. Ein relativ breites Kursangebot, und das wird halbjährlich ausgeschrieben. Da melden sich dann immer eine gewisse Anzahl von Leuten an. Meistens haben die Kurse so eine Größe von 6 bis 10 Teilnehmern, würde ich sagen, und die melden sich vorher an, und dann findet einmal im halben Jahr eben der Kurs statt über mehrere Wochen. Und ja, wie sieht das aus? Das ist so, man hat dann eine Gruppe, die relativ, sage ich mal, divers ist oder verschieden. Also da sind dann alle Altersklassen, alle Altersgruppen mit verschiedenen Leistungsständen, verschiedenen Beeinträchtigungen, die daran teilnehmen. Da hat man Leute mit Hörbeeinträchtigung, Leute im Rollstuhl, Leute mit kognitiven Beeinträchtigungen. Und da muss man erst mal schauen, wenn man dann anfängt, so einen Kurs. Ja, wer nimmt da jetzt eigentlich teil und wie sind die verschiedenen Leistungsstände? Das wird dann vorher kurz abgefragt. Und man versucht dann gemeinsam mit den Teilnehmern eigentlich das Kursangebot so zu gestalten, dass jeder irgendwie auch sein Benefit draus ziehen kann und dass jeder die Bedürfnisse erfüllt kriegt, mit denen er überhaupt in den Kurs reingegangen ist.
Das heißt, Sie eröffnen im Prinzip einen Lernraum, wo diese Unterschiede aufgehoben werden und Menschen mit Beeinträchtigungen die Inhalte des Lernens auch so bestimmen können, wie sie zu ihren Bedürfnissen passen, also bedarfsorientierte Angebote. Können Sie uns mal ein konkretes Beispiel nennen?
Grundsätzlich heißt das bedarfsorientiert, dass wir jetzt nicht, wie das in der klassischen Bildung ja der Fall ist, unser Wissen in das leere Gefäß reinschütten, sondern dass man eigentlich genau abfragt, ja, warum bist du hier, was willst du lernen, und dass da auch jeder einzeln eine Stimme kriegt. Dass man schaut, was brauchst du zum Lernen, welche Unterstützung brauchst du, zu welchem Thema würdest du gerne arbeiten. Also jetzt mal am konkreten Beispiel würde das heißen, wenn man jetzt, sagen wir, einen Kurs Lesen, Schreiben hat, da würde man vorher genau abfragen, ja, kannst du schon Lesen, Schreiben? Wenn ja, wie gut oder wie schlecht? Was möchtest du noch lernen? Vielleicht gibt es dann Leute, die nur das Alphabet können. Manche können vielleicht ein einzelnes Wort lesen oder kurze Texte, und dann schaut man, ja, wo möchtest du dich gern weiterentwickeln? Und da wird jeder einzeln abgefragt, und dann schaut man, ja, wie würdet ihr gern arbeiten? Mehr in der Gruppe? Möchtet ihr vielleicht gern mit Arbeitsblättern arbeiten? Möchtet ihr gern einzeln lesen? Möchtet ihr vielleicht was vorlesen? Was interessiert euch? Und mit welchem Ziel möchtet ihr eigentlich aus dem Kurs rausgehen?
Nehmen Sie sich da selbst auch ein bisschen zurück und gehen mehr auf die Bedürfnisse der Gruppe ein. In meiner Wahrnehmung sind Sie fast wie ein Brückenbauer für das, was da passiert. Und braucht es dazu einen Perspektivwechsel?
Also das ist ein guter Satz, den Sie da gerade gesagt haben mit dem Brückenbauer. Das ist ja grundsätzlich die Idee auch der Inklusion, dass man sich nicht mehr als, sagen wir mal, Betreuer, Lehrer, Wissender sieht, sondern man sieht sich eigentlich als Assistent, Unterstützer, Brückenbauer, Übersetzer. Und was ich eigentlich eröffne, ist eben ein Lernraum, in dem die Gruppe gemeinsam eigentlich die Inhalte bestimmt und auch sich das Wissen gemeinsam erarbeitet. Und ich bin eigentlich der, der sozusagen die richtigen Fragen stellt, beziehungsweise einen Raum schafft, in dem das überhaupt möglich wird.
Ist ein Projekt wie All Inclusive deshalb so wichtig?
Ja, also deshalb, aber natürlich deshalb auf jeden Fall so wichtig. Aber es ist vor allem auch wichtig, dass überhaupt ein Bewusstsein darüber entsteht, dass es da einen Bedarf gibt. Beziehungsweise vor allem noch weiter gedacht, dass es eigentlich gesetzlich verankert ist und als Gesetz eigentlich auch von staatlichen Institutionen umgesetzt werden muss. Und das ist das Wichtige auch, was ich denke, was bei diesem All-In-Projekt einfach so zentral ist, ist, dass man gesellschaftlichen Bewusstsein schafft, auch in staatlichen Institutionen, dass es da eine gesetzliche Vorgabe gibt, die umgesetzt werden muss und dass das nicht ist, dass man das aus Mitgefühl oder aus Freude an der Arbeit macht, sondern dass es ganz konkret darum geht, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Beeinträchtigungen ein Recht auf Teilhabe an lebenslanger Bildung haben.
Das heißt, auch die Politik ist sehr wichtig, denn sie muss Anreize schaffen und die Menschen überzeugen, dass es gesellschaftlich notwendig ist, solche Dinge zu tun. Herr Sommer, ist das Projekt All Inclusive auch eine Art Blaupause, deren Ideen dann von anderen Institutionen aufgegriffen werden können?
Naja, wir sehen ja schon bei der Arbeit, dass wir ein auch ziemlich innovatives Feld betreten. Es gibt super Beispiele von engagierten Einrichtungen und Menschen, die das schon tun. Der Stefan Amonert ist ein gutes Beispiel dafür. Aber es gibt eben keine richtige Hilfe, wie sowas überhaupt passieren kann, eine Erwachsenenbildungseinrichtung inklusiv zu gestalten. Also das wollen wir schon darstellen und auch schrittweise sozusagen vorgeben, was man machen kann, das zu tun. Also ich habe schon gesagt, Barrierefreiheit ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch beim Marketing, dass man leichte Sprache einsetzt. Aber was wir zum Beispiel bei uns sehen, immer wieder das Allerwichtigste ist, dass man das Personal entsprechend ausbildet und dass man wirklich auch die Leute darauf vorbereitet, dass sie mal mit einem Menschen im Rollstuhl oder einem Menschen, der keine Hände hat oder nur einen, dass die nicht gleich einen Schreck kriegen, sondern wissen, was sie tun sollen und dass es im Grunde keine große Kunst ist, sondern eine Sache der eigenen Kompetenz. Ja, und die kann man lernen.
Sie haben sich gemeinsam mit Ihren Partnern jetzt auf den Weg gemacht zu einer inklusiven Erwachsenenbildung. Wie sehen denn die nächsten Schritte auf diesem Weg aus und wo sind da besondere Herausforderungen? Herr Sommer, vielleicht zunächst Sie?
Ja, im Augenblick sind wir ja gerade dabei, diese unseren Institutionen inklusiver Erwachsenenbildung zu realisieren. Mit Hilfe von Stefan Amonait und auch mit anderen Unterstützern, die wir haben. Und das merken wir schon, das ist ein Prozess, der sich auch hinzieht, der viel Arbeit braucht, der länger braucht, als man denkt. Aber wir haben schon gelernt, man soll klein anfangen. Ja, man soll nicht gleich das ganze Haus super inklusiv machen, sondern man kann auch einfach mal nur einen inklusiven Stadtspaziergang machen, ja, um Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, wie das funktioniert. Das ist im Grunde der erste Tipp, den man sagen kann, wie das laufen kann. Und jetzt bis Ende des Jahres sollen alle diese Erfahrungen gesammelt, strukturiert werden. Wir machen eine Broschüre, wo das alles drinsteht, wo man das nachlesen kann. Aber auch klare Handlungsanweisungen, die für das Management gedacht sind. Das soll also bis zum Ende des Jahres dann auch erfolgen.
Herr Amonait, wo sehen Sie als Mann der Praxis, der schon viel Erfahrung hat, wo sehen Sie in dieser Partnerschaft jetzt besondere Herausforderungen?
Also was ich sehe, ist vor allem, dass immer so das Bedürfnis danach ist, dass man sozusagen einen Katalog, eine Art Manual hat, an dem sich jetzt vor allem ein Trainer, wo man sich nachrichten kann, was ist, wenn Fall A auftritt, wie kann ich dann umgehen? Und dass das aber eine grundsätzliche Problematik ist, weil es einfach kein Rezept gibt, weil einfach die Unterschiede der Teilnehmenden, gerade von Menschen mit Beeinträchtigungen, so groß sind, dass man jetzt da nicht ein Rezept oder ein Manual anlegen kann, sondern es eigentlich grundsätzlich darum geht, sich eine Haltung zu erarbeiten, wie inklusive Bildung vonstatten gehen kann. Also im Sinne von Begegnung auf Augenhöhe, Partizipation, individuellem Lernen, Gruppenlernen und vor allem eben, dass man so flexibel und kreativ ist, dass man sich immer wieder umstellen und einstellen kann auf die verschiedenen Situationen und die verschiedenen Leistungsstände.
Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Herr Sommer, Herr Amonait, ich bedanke mich für das sehr spannende Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Erarbeiten der Haltung und der Materialien, die Sie planen. Das Projekt läuft ja noch bis August 2023 und ich bin sehr gespannt, was dabei am Ende herauskommen wird. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zum Thema Erasmus Plus und Inklusion wünschen, dann gehen Sie doch einfach einmal auf die Website www.na-bib.de.